das wertvolle und große Werk ist jederzeit eine Antwort auf die Ereignisse des konkreten Lebens, und umgekehrt impliziert jede Umstellung in der Selbsterkenntnis des Menschen eine neue Art und Weise, seine oder ihre Existenz offenzulegen. Wird der Mensch als dasjenige Wesen verstanden, das sich selbst sieht, vorstellt und darstellt, ist es außerdem unübersehbar, dass jede Änderung in der Vorstellung des Menschen eine Änderung des Menschen selbst folgt. Solche veränderte Vorstellungen sind allerdings nach Merleau-Ponty wiederum in der menschlichen Geschichte aufzufinden. Wir können auch.
Besuchter Vortrag.
Als bedeutsames Merkmal der ersten Jahrhundertshälfte erkennt der Philosoph also die Konkretion einer neuen Art von Humanismus, dem das Verständnis der radikalen menschlichen Kontingenz zugrunde liegt und die den Humanismus ohne Scham des vorherigen Jahrhunderts ersetzt hat. Ohne Scham ist ein Ausdruck von Merleau-Ponty. Eine spürbare Tendenz dieses Humanismus war es, unter anderem Kultur, Institutionen, Werten aus einer menschlichen Natur abzuleiten, welche ihre Legitimität ein für alle Mal festlegte. Wiederum fungierte diese Idee als Prüfstein, um das Menschliche von Unmenschlichen deutlich zu trennen, indem man Werte wie Wahrheit und Justiz ohne den mindestens Zweifel dem Ersten zuschrieb. Zwei Aspekte dieser neuen Art von Humanismus scheinen mir in diesem Zusammenhang hervorhebenswert. Erstes Merkmal unserer Zeit ist nach Merleau-Ponty die erreichte Neigung, menschliche Werte und die materiellen Verhältnisse, die solche Werte ermöglichen, für unzertrennlich zu halten. Anzuerkennen, dass die Bedingungen eines Phänomens anderseitig hätten sein können, heißt allerdings nicht zu konstatieren, alles geschehe aus reinem Zufall oder aber Kraft eines evolutionistischen oder biologischen Determinismus. Der menschliche Fortschritt hat, so Merleau-Ponty, keine metaphysische Notwendigkeit. Zweitens erhebt sich aus den von Merleau-Ponty analysierten paradigmatischen Phänomenen eine neue Konzeption des Subjektes, in der seine Selbstbeherrschung und seine Autonomie der Welt gegenüber deutlich herabgesetzt wird. Am Beispiel des Freudschen Deutung der Sexualität, der gegenwärtigen literarischen Schaffens und der neuesten weltlichen Geschichte wird von Merleau-Ponty eine latente Ambiguität postuliert, welche die Spontanität des Fortschritts stets mit einer anonymen Widersetzlichkeit paart. Diese Phänomene lassen sich dadurch vereinigen, dass sie keine toten Zeichen sind, und das ist wieder Merleau-Pontys Ausdruck, also weder leblose Instrumente, wodurch das Bewusstsein seinen Sinn zum Ausdruck bringt, noch bloße Tatsachen, worauf der Mensch seine Kontrolle nach Belieben ausüben kann. Im Gegenteil sind sie selber Sinn dieses Bewusstseins und dieses Menschen. In den Worten Merleau-Pontys sind sie mit einem Sinn gefüllt, der auf andere Menschen überspringt. Der Geist steht nicht mehr abseits, er keimt am Rand der Gebärden, am Rande der Wörter, wie durch eine spontane Zeugung. Entschuldigung. Eine lexikalische Anmerkung. Überspringen gibt meiner Meinung nach nicht den Sinn des von Merleau-Ponty im Original verwendeten Ausdruck wieder, der débordé ist und etwa überlaufen oder über die Ufer treten bedeutet. Also dieses Überlaufen des Sinnes über die Grenze seiner materiellen Bedingungen ist der Sinn des Menschlichen überhaupt, seine Situationalität und seine Virtualität. Die Besinnung auf den Zusammenhang von Entäußerung aus dem Innen und Projektion nach außen, der Welt und den anderen, setzt Merleau-Ponty als Aufgabe und Voraussetzung für das Philosophieren fest. Er fragt sich zwei Jahre später, Anlass ist eher die Antrittsvorlesung am Collège de France 1953, Zitat, darf man überhaupt sagen, der Philosoph sei ein Humanist? Nein, wenn man unter Mensch ein Explikationsprinzip verseht, das andere Prinzipien beliebig ersetzt. Mit dem Begriff des Menschen ist überhaupt nicht zu erklären, denn der Mensch ist keine Kraft, sondern eine Schwäche inmitten des Seins. Er ist kein kosmologischer Faktor, sondern der Ort, an dem die kosmologischen Faktoren durch eine unablässige Mutation ihren Sinn gesamthaft ändern und dadurch Geschichte werden. Zitat Ende. Der meloponthianische Begriff des Stils, dessen Analyse das Ziel meines Vortrags darstellt, siedelt sich meines Erachtens nach in dieser neuen Konzeption des Humanismus nach Meloponti an. Als Denkanstoß meiner heutigen Überlegungen sollen vor allem die von Linda Singer im Aufsatz Meloponti und the Concept of Style erhaltenen Gedanken zu diesem Thema dienen. Mein Versuch wird es sein, über ihre Ergebnisse hinauszugehen. Singer rekonstruiert in der Tat das Vorkommen des Begriffs im Werk Meloponti's, verbleibt aber hauptsächlich bei der Analyse seiner ästhetischen Reflexion und bei dem Entwurf einer neuen Ontologie, den sein letztes unvollendetes Werk enthält. Mein Vorhaben ist allerdings hier, Meloponti's Abhandlung des künstlerischen Stils auf seine bekannte Analyse zum Thema Leiblichkeit zurückzuführen, um ausführlicher die Potentialität dieses Begriffs auszuloten. Mein Beitrag entwickelt sich also wie folgt. Zuerst wird eine kurze Skizzierung des Leibbegriffs bezüglich seiner für meine heutigen Überlegungen relevanten Merkmale dargestellt. Diese Skizzierung strebt selbstverständlich keineswegs danach, die Komplexität dieses Begriffs auszuschöpfen. In den zweiten Teil dieses Beitrags möchte ich mich auf die Deutung der künstlerischen Praxis bei Meloponti fokussieren, und zwar vor allem, wie sie sich im Aufsatz das indirekte Sprechen und die Stimme des Schweigens auffächert. Hallo. Schon für Edmund Husserl war der Leib als Nullpunkt aller Orientierungen zu verstehen. In der Phänomenologie der Wahrnehmung radikalisiert Meloponti diese Perspektive, indem der Leib nicht nur als Wahrnehmungsorgan wie bei Husserl aufgefasst wird, sondern als wirkliches Subjekt der Wahrnehmung konzipiert wird. Und zwar als eine Art von natürlichem Ich, das ist Merleau-Ponty's Ausdruck, das schon auf vorbewusster Ebene Sinnstrukturen entwirft. Dem Leib gehört als wesentliches Merkmal nach Meloponti's Auffassung zuallererst seine ständige Nähe. Eine gewisse Unhintergehbarkeit und Unbeobachtbarkeit stellen die folgerichtige weiteren Eigenschaften dar. Damit eng verbunden ist die autonome Bewegungsfähigkeit des Leibes, mit Meloponti's Worten die Motorik, welche unsere Erfahrung der Welt formt und deren Erfahrung das Positioniertsein des Subjekts zu einem Situiertsein verwandelt. Die Ortsangaben und Ortsbestimmungen, etwa das hier oder das dort, eben oder unten, nah oder fern, die dementsprechend formuliert werden können, verdanken aber ihren Sinn der Bereitschaft des Leibes auf die praktische Aufgabe.
Ja.
Hier gibt es noch eine
Schule.
Ja, also die Ortsangaben und Ortsbestimmungen, etwas das hier oder das dort, eben oder unten, nah oder fern, die dementsprechend formuliert werden können, verdanken aber ihren Sinn der Bereitschaft des Leibes auf die praktische Aufgaben, auf welche die Welt ihn hervorruft. Zwei Konsequenzen sind in diesem Zusammenhang zu unterstreichen. Erstens, vielmehr als der Kreuzungspunkt von äußeren raumzeitlichen Angaben bezeichnet das hier, womit ich mich immer auf mich selbst beziehe, ich zitiere, die Situation meines Körpers ihren Aufgabe gegenüber. Zitat Ende. Entscheidend ist in dieser Hinsicht, dass der konkrete Zusammenhang, in dem ich mich befinde, also meine Situation, immer eine gewisse Offenheit impliziert. Mein Leib erscheint mir, so Meloponti, als Bereitstellung für diese oder jene wirkliche oder mögliche Aufgabe. Die Virtualität des Raumes, welche mir von meinen Bewegungsmöglichkeiten erhoffnet wird, ist auf diese Weise mit der Möglichkeit verknüpft, meine konkrete Situation in die Ferne zu projizieren. Es gibt eine Art von Wirklichkeit der Möglichkeit, die von der aktuellen Situation impliziert ist. In einem gewissen Sinne ist diese Möglichkeit schon mitpräsent. Zweitens. Der Leib erschließt oder begrenzt, in einem Wort lenkt, durch seine räumliche Positionierung unseren Zugang zum Gegenstand der Wahrnehmung. Erst die Erfahrung des Positionswechsels des Leibes ermöglicht mir, dass die Erscheinung mir perspektivisch vorkommt und dadurch, dass die Erscheinung sich als Gegenstand für mich da präsentiert. Die Bewegungsfähigkeit gilt also als die Erscheinung der Gegenstände ermögliche Eigenschaft des Leibes. Wie das Wahrgenommene sich dem oder der Wahrnehmende präsentiert, hängt von der jeweiligen Position des oder der Wahrnehmenden ab. Und nur auf diese Weise kann etwas wie eine Erscheinungseinheit sich zeigen, die außerdem eine gewisse Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von ihrem Hintergrund genießen kann. Andererseits, ich zitiere, erfassen wir die Einheit unseres Leibes nur in der des Dinges. Und vor den Dingen her erscheinen uns unsere Hände. Der Leib ist für sich genommen in Ruhezustand. Der Leib für sich genommen in Ruhezustand bleibt eine dunkle Masse. Ein wahrgenommenes Ding sei nicht denkbar ohne einen es Wahrnehmenden. Und doch präsentiert sich das Ding auch dem noch, der es wahrnimmt, als Ding an sich und stellt so dar, so das Problem eines Echten an sich für uns. Zitat Ende. Das Ding präsentiert sich also als Korrelat meines erkennenden Leibes, so wie es ihn verleugnet. Es gehört zu seinem Sinn als Ding, dass es sich mir immer entzieht. Das Verhältnis zwischen erkennendem und zuerst wahrnehmenden Subjekt und seinen Gegenständen konfiguriert sich also derart, dass das Sinnliche als verklausulierte Frage für meinen Leib gilt, dessen Antwort seinerseits das Sinnliche zu sein ermöglicht, was schon immer konfus war. Und umgekehrt, aus dem Sinnlichen gewinne ich, was ich ihm verliehen hatte, aber nur nachdem es von ihm abgeleitet wurde. Das Geheimnis des Dings, noch vor dem der andere, besteht also darin, dass es sich mir als von mir getrennt und trotzdem für mich gibt. Es gehört zu seinem Sinne, dass sich in ihm ein Kern befindet, welcher nicht notwendigerweise im materiellen Sinn zu verstehen ist, den ich niemals erreichen kann, es sei denn nur durch die Auflösung des Dinges selbst. Der Sinn des Dinges entsteht also nicht ausschließlich aus einer Sinngebung von Seiten eines idealistisch verstandenen Subjektes, weil darunter Merleau-Pontys nach eine tiefere Bedeutung liegt. Die Welt ist also schon im Subjekt, da das Subjekt ein sinnliches Feld ist, wo die Sachen sich zeigen, indem sie den Leib ansprechen, ihren Appell zu beantworten. Umgekehrt findet das Subjekt etwas von sich selbst in den Dingen wieder, das er nicht dort hineingelegt hat. Diese janusköpfige Autonomie der Dinge in Bezug auf das Subjekt, die allerdings nichts sind, es sei denn für ein Subjekt, finden wir auch in Merleau-Pontys Verwendung des Stilsbegriffs wieder. Im Aufsatz »Das indirekte Sprechen und die Stimme des Schweigens« 1952 setzt sich Merleau-Ponty mit Malraux's Ausfassung des künstlerischen Stils auseinander. Dabei wird die Tätigkeit des Malens sowie des Schreibens unter der allgemeineren Kategorie des Ausdrucks subsumiert und dadurch der leiblichen Geste angenähert. Gemälde sowie Romane und Kulturprodukte im Allgemeinen sind Ausdrucksbemühungen in dem starken Sinne, in dem Merleau-Ponty den Begriff des Ausdrucks interpretiert, also sie sind Sinn im Entstehen. Die malerische Geste erweist sich als eine bewusste leibliche Geste und ihr Stil als der Stil der Wahrnehmung, der mit Absicht wieder aufgenommen wird. Merleau-Pontys Argumentation entwickelt sich wie folgt. An eine vorbeilaufende Frau, lautet eine bekannte Passage dieses Aufsatzes, erkenne ich eine bestimmte Weise zu laufen, welche zusammen einmalig und einzigartig ist und trotzdem bleibt sie mir verständlich. Sie ist, ich zitiere, eine bestimmte Art Leib, also Scher, zu sein, die ganz und gar in dem Gang oder auch nur in dem Klang des Absatzes auf dem Boden gegeben ist. Eine sehr auffällige Abhandlung der Norm des Gehens, des Betrachtens, des Berührens, des Sprechens, die ich besitze, weil ich selbst leicht bin, also Chor in diesem Fall. Zitat Ende. Für den Maler ist sein Stil weder endgültiger Zweck noch reines Mittel. Um ihn zu verstehen, sollten wir vielmehr ihn aus der Tiefe seiner Wahrnehmung als Wahrnehmung eines Malers denken. Der Maler tut den vitalen oder sinnlichen Wert des Wahrgenommenen sozusagen beiseite und bringt, ich zitiere, das Sinnbild einer bestimmten Art, die Welt zu bewohnen, mit ihr umzugehen, sie zu interpretieren, auf die Leinwand. Zitat Ende. Dank der Zusammengehörigkeit der Leiber erkennt demnach der Mensch seine Verwandtschaft des gesehenen Verhaltens zum eigenen. Auf die Leinwand des Malers kommt allerdings der Modus dieses fremden Verhaltens, das Monogramm, so definiert es Merleau-Ponty, dass der Leib alles, was er tut, einprägt. Der Stil bei jedem Maler ist also, Zitat, ein System von Äquivalenzen, das er sich für dieses Werk des Ausdrucks schafft, das allgemeine Kennzeichen der kohärenten Deformierung, durch welche er den in seiner Wahrnehmung noch verstreuten Sinn zusammenfasst und ihn ausdrücklich existieren lässt. Zitat Ende. Dennoch ist in dieser Sinn in den Sachen aufzufinden und der Künstler fügt ihm nichts bei. Die Typik des Laufens der oben genannten Frau gehört zuerst zu ihren Füßen als zu den Augen des diesen Frau zu schauenden Künstlers. Der Maler nimmt demnach das auf, was durch sie herausgefordert wird und behauptet, er finde den Stil in der Erscheinung selbst. Der Stil eines Malers hängt also nach Merleau-Pontys Auffassung nicht oder zumindest nicht ausschließlich von einer persönlichen Entscheidung ab, sondern er ist in einem aktiven und gegenseitigen Ausdrucksaustausch mit der Welt aufzufinden. Die Entwicklung eines Stils ist in der Tat keine Vergünstigung des Künstlers, sondern er weiht sich schon in den Dingen. Schon in der Phänomenologie der Wahrnehmung wird dieser Begriff denjenigen unter den Appellativ Empirismus vereinigten Tendenzen entgegengesetzt, so dass er zur merleau-pontianischen Revidierung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses deutlich beisteuert. Im Beispiel des Taktilphänomens lesen wir das Zitat, dass Glatte keine Summe einer Anzahl ähnlicher Druckempfindungen ist, sondern die Weise selbst, in denen eine Oberfläche gleichsam Gebrauch macht von der Zeit unserer Tasterkundung und die Bewegung unserer Hand moduliert. Der Stil dieser Modulation definiert ebenso viele Erscheinungsweisen des Taktilphänomens, die nicht aufeinander reduzierbar noch deduzierbar sind aus einer elementaren Taktilsensation. Demgegenüber finden sich meine Hände in einer bestimmten ihrem Bewegungsvermögen zugehörigen Stil. Die Wirksamkeit der Berührung setzt voraus, dass das Phänomen in mir seinen Echo findet. Zitat Ende. Noch bedeutsamer erweist sich der Inhalt einer Fußnote aus der unfertigen Prosa der Welt, wo die Paarung unserer Leiben mit den Dingen vor jedem bewussten Akt, wovon in der Phänomenologie die Rede war, noch deutlich ausgedrückt wird. Der Stil wird hier als eine vorbegriffliche Allgemeinheit beschrieben, die die Wirklichkeit der Welt schafft. Dadurch ist das Ding mit einer nicht konstituierten Rationalität versorgt, die ermöglicht, dass beiden Subjekt und Objekt die eigenen Grenzen überlaufen, um sich zu treffen. Zusammenfassend möchte ich nochmal auf den anfänglichen Ansatzpunkt zurückkehren. Wir haben gesehen, dass der malerische Stil bei Merleau-Ponty sich als Art und Weise konfiguriert, die Erscheinungstypiken der wahrgenommenen Welt zu begreifen. Da er selbst sich als eine Typik darstellt, könnte man sagen, der Stil sei eine Typik, welche die Wahrnehmungstypiken begreift, und zwar eine individuelle zur allgemeinen gewordene Weise, eine individuelle Weise, ein Allgemeines auszudrücken. Also in dem oben genannten Beispiel der laufende Frau, das menschliche Laufen. Diese Fähigkeit des Malers wird Kraft der Angehörigkeit des Malers als Mensch zu einer allgemeineren Leiblichkeit ausgeübt. Das Stilisieren, das so deutlich in der Malerei zutage kommt, ist als Korrelat ein inkarnierter Gesichtspunkt zur Welt zu sein. Dabei ist andererseits der Maler nicht vollkommen frei. Merleau-Ponty verwurzelt die Perspektivität der malerischen Wahrnehmung und der Wahrnehmung überhaupt nicht ausschließlich in dem wahrnehmenden Subjekt, sondern in dem gegenseitig rückwirkenden Verhältnis von Welt und Subjekt. Daraus geht eine neue Auffassung des Menschen, welche sich in den zu Beginn dieses Vortrags skizzierten neuen philosophischen Humanismus eingliedert. Das Subjekt definiert sich nicht mehr als abgekapselte Substanz gegenüber einer äußeren Welt. Im Gegenteil erweist es wesentlich seine Befindlichkeit als ein immer schon zwischenpositioniert Sein, und zwar zwischen einer Virtualität und Projizierungskraft, die ihn oder sie nach außen in die Welt oder in die Zukunft fortschwemmt, und eine Kolonisation von ihm oder ihr selbst durch die Welt, die einen blinden Fleck dort ansiedelt, wo der Mensch am ehesten behauptet, eine Fülle auffinden zu können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.